Also, ich könnte dir auch nicht sagen, was das erste Spiel von mir jetzt war, ehrlich gesagt. Schwierigster Wechsel, würde ich sagen, war natürlich bei mir jetzt so nach Duisburg, nach Halle, weil ich dann halt nach Corona direkt in eine Arbeitslosigkeit gefallen war, weil ja die Saison damals so verlängert wurde. Da habe ich samstags gespielt und sonntags war ich gefühlt arbeitslos. Ja, ich habe es jetzt letzten Mal noch gesagt, glaube ich, mit irgendeinem Mannschaftskollegen darüber gesprochen. Ich finde, unsere Auswärtsspiele machen am meisten Spaß eigentlich tatsächlich, weil dann jetzt da natürlich auch sagen wir mal, die absoluten Anhänger mitkommen, die ja absolut positiv verrückt sind, dann sogar selbst mich erkennen. So, also so ein, sagen wir mal, einen stinknormalen Verteidiger erkennt man jetzt nicht in jeder Stadt.
Herzlich willkommen zurück bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Leon Holkenbrink und habe heute wieder einen sehr spannenden Gast, den ich euch gern vorstellen würde. Bayern München, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt mussten in der vergangenen Saison ihre Pokalträume im Saarbrückener Ludwigsparkstadion begraben. Eure Mannschaft war einfach nicht zu schlagen. Nach deinen Stationen in den Jugendteams von Schalke und Bayer Leverkusen sowie den Profiteams von Bayer Leverkusen, dem SC Paderborn, MSV Duisburg, dem Halleschen FC und dem 1. FC Saarbrücken verteidigst du seit dieser Saison für einen der traditionsreichsten Vereine Deutschlands, Dynamo Dresden. Deine beeindruckende Vita umfasst inzwischen 218 Drittligaspiele, 7 Einsätze in der zweiten Bundesliga und 13 Spiele im DFB-Pokal.
Ich bin Lukas Böder.
Hallo Lukas, ich freue mich sehr, dass du den Weg in den Podcast gefunden hast. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Gerne. Bin gerne da.
Ich habe dich ja bereits ein wenig vorgestellt, aber erzähl doch noch gerne etwas über dich. Wie alt bist du und was sind so die Dinge, die dich außerhalb vom Fußball beschäftigen?
Ja, gute Frage. Also ich bin 27 Jahre alt, ich bin ursprünglich Essener. Was beschäftigt mich sonst so? Jetzt aktuell natürlich meine Familie, weil ich bin frisch gebackener Pater. Aber ansonsten ja, beschäftige ich mich viel mit meiner Familie, mit Ernährung, mit Spazierengehen, mit positiven Sachen.
Ja, danke Lukas für diesen kleinen Einblick schon mal. Mit dir wollen wir heute über deinen bisherigen Karriereweg sprechen, deinen Alltag als Fußballer, private Einblicke, deine Perspektive, Ziele und noch vieles mehr. Aber ganz zu Beginn, da spielen wir eine kleine Runde Echo oder Einwurf. Du hast das Ganze verstanden?
Ja.
Dann wollen wir mal starten. Tor schießen oder auf der Linie retten?
Tor schießen.
Gegentor oder Notbremse?
Kommt auf die Minute an. Ich würde sagen, Gegentor.
5-4 oder 1-0 gewinnen?
5-4.
Liga oder Pokal?
Pokal.
Nummer 29 oder Nummer 33?
Oh, gute Frage. In den letzten Jahren würde ich mich auf die 29 für die 29 entscheiden.
Dritte bis erste Liga Durchmarsch mit Paderborn oder DFB-Pokal Run mit Saarbrücken?
DFB-Pokal-Run mit Saarbrücken.
Kochen oder essen gehen?
Kochen.
Mit dem Auto oder mit dem Fahrrad zum Training?
Im Sommer mit dem Fahrrad.
Jugendzeit bei Schalke 04 oder Bayer Leverkusen?
Ja, Leverkusen, weil es ein bisschen ja erwachsener wurde dann, ja.
Da wollen wir auch einsteigen bei deinem Beginn im Fußball. Deine Karriere hat ja beim SV Kupferdreh begonnen. Was sind so die prägendsten Erinnerungen an diese Zeit und hast du auch noch Kontakt zu deinem Heimatclub?
Prägendste Momente, also Kupferdreh war ich, glaube ich, auch tatsächlich nicht lang. Ich glaube, ich war da nur ein Jahr. Ich weiß nur, dass ich meinen Vater immer angeheult habe, dass er mich anmelden soll, obwohl ich gefühlt noch nichts konnte. Deswegen wurde ich dann immer mit 3 oder so oder Ende 3 endlich angemeldet, habe dann aber trotzdem nichts da gemacht. Und Kontakt habe ich da jetzt tatsächlich nicht so wirklich zu meine Mama lebt zwar noch im Stadtteil Kupferdreh, aber ja, bin jetzt zu selten da, dass ich dann jetzt nochmal da irgendwie ein Spiel gucke oder so. Wie gesagt, und ich war auch nur ein Jahr, glaube ich, da oder so und dann bin ich nach Burg Altendorf gewechselt.
Dann ging ja später dein Weg zum FC Schalke 04, einer der größten Vereine der Region. Ist das ein Riesentraum für dich gewesen? Wie war damals das Gefühl, als junger Spieler für den oder einen der größten Vereine der Region zu spielen?
Tatsächlich habe ich das als Kind überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Also ich war, also ich kann mich nicht so heftig daran erinnern, muss ich sagen auch, aber ich konnte mich nicht so Also ich habe mir nicht krass vorgestellt, dass das, also dass es so heftig ist. Ich glaube, die Kinder, die eventuell so ein bisschen mehr intuit waren im Fußballleben, so die, also so auf Vereine bezogen, die fanden das, glaube ich, krasser als ich. Mir musste das so ein bisschen erklärt werden, ne, dass dann da jetzt ein bisschen besser Fußball gespielt wird und dass es ein bisschen mehr Training wird und dass das alles ja ein bisschen professioneller wird und so. Ja, und ansonsten war es da trotzdem sehr, sehr ähnlich. Also man hat da trotzdem einfach ja coole Jungs kennengelernt, die einfach auch verrückt waren nach Fußball. Und ja, und dann hat man nach Fußball gespielt. Und dann ist man einfach da in so einen Kosmos gekommen und hat dann einfach ja mehr Fußball gespielt als die anderen und war ganz, also relativ erfolgreich einfach, ja.
Und nach 6 Jahren wurde es dann noch ein bisschen professioneller. Dann bist du ja in die U17 von Bayer Leverkusen gewechselt. Gab es da auch einen bestimmten Moment, wo du dir gedacht hast, das war der richtige Schritt?
Ja, tatsächlich. Also kann mich nicht so heftig dran erinnern, aber na, man ist natürlich einfach noch ein bisschen jünger. Ne? Ich muss ja 15 gewesen sein, man wechselt in die U16 ja theoretisch vom Alter her. Ich glaube, ich war 15 oder so und da ging es eigentlich darum, eigentlich wollten wir bei Schalke jetzt nicht weg. Da ging es eher darum, wo ich mein Abitur machen möchte, also noch einem Jahr quasi, weil ich dann mit der Realschule durch gewesen wäre. Und dann war es so, dass tatsächlich ich halt unbedingt auf ein Gymnasium gehen wollte und nicht auf die Gesamtschule Bergerfeld. Und das wurde mir nicht so wirklich ermöglicht bei Schalke. Und aufgrund dessen war es dann so, dass wir dann erstmalig dann so ja quasi Interesse von Leverkusen, also beziehungsweise Leverkusen hat immer so mal ab und zu mal so angefragt gehabt, ob ich mir was vorstellen könnte an Wechsel. Und dann war es dann halt so, auf dieser Basis konnte man sich dann was vorstellen. Und Leverkusen konnte mir dann halt mit der Gastfamilie, mit dem Landrat Lukas Gymnasium, vor allem meinen Eltern natürlich auch, so ein bisschen eine geilere Perspektive oder eine optimalere Perspektive so ein bisschen geben. Und mein Jahrgang 97er Leverkusen hat bis dato auch alles gewonnen gehabt tatsächlich, war also ziemlich gut. Und ja, und aufgrund dessen war es dann so, dass ich dann mit meinem Vater angefangen habe, darüber nachzudenken, ob das vielleicht Sinn macht. Und ja, dann hat man sich Leverkusen angehört, die haben sich total bemüht und ja, und dann ist der Wechsel dann vollzogen worden.
Ich glaube, du hast ja auch bei Bayer Leverkusen mit unter anderem Kai Havertz und Benny Henrichs gespielt.
Ja, mit Kai tatsächlich dann halt nur zum Ende bei den Profis oben, weil er ist 2 Jahre jünger als ich. Aber mit Benny habe ich tatsächlich meine ganze Jugend dann zusammengespielt, ja. Das ist mein Jahrgang gewesen und ja.
Bei Leverkusen warst du ja auch ziemlich lange. Wie hast du da den Übergang vom Jugend- zum Profibereich wahrgenommen?
Also bei mir war das natürlich schon so quasi schwammig in der A-Jugend dann quasi. Ich bin dann als Jungjahrgang A-Jugend, damals sind wir mit Benny dann auch zusammen ins Trainingslager geflogen im Sommer und so, und dann fing das dann quasi an. Man wusste dennoch halt, dass wenn es halt normal läuft, quasi, dass du ganz normal in der A-Jugend halt spielst und hoffst einfach so oft wie möglich beim Training oben zu sein. Und das hat dann eigentlich relativ häufig gut geklappt. Bei mir war es dann auch so, dass dann auch oft tatsächlich irgendwie, dass ich gebraucht wurde als Innenverteidiger bei den Profis oben und war aufgrund dessen dann auch ab und zu im Kader schon. Deswegen war das so ein fließender Übergang, finde ich, ein bisschen bei mir. Aber tatsächlich ist bei mir trotzdem halt nie zu einem Einsatz gekommen, leider. Ich wurde halt quasi nie reingeworfen, mir wurde nie die Möglichkeit gegeben. Ich habe viel trainiert, ich habe viel Kaderplätze auf der Bank gehabt, aber dort wurde ich trotzdem nie reingeworfen. Deswegen war das so ein bisschen der Übergang. Also das zog sich dann halt 2,5 Jahre natürlich so. Also es war eigentlich die ganze Zeit die gleiche Geschichte. Außer dann halt dieses halbe Jahr, da war ich dann komplett bei den Profis oben. Ja, das war so ein bisschen der Übergang so von Schule, A-Jugend und Profi. Und war eine coole Zeit so, aber jetzt so rückblickend war es halt einfach sehr, sehr bitter, dass man nicht diese Möglichkeit bekommen hat, mal ein paar Minuten Bundesliga zu schnuppern oder Champions League.
Gab es in der Zeit oder auch später einen Moment, wo dir wirklich bewusst wurde, jetzt bin ich wirklich Profi?
Nee, tatsächlich nicht, würde ich nicht sagen. Nee. Also ich habe das so nie, ich finde auch da, das war so ein laufender Prozess. Ich war dann damals als Jungjahrgang A-Jung, war ich dann bei den Profis schon mal beim Training und so. Und in dieser Zeit ist dann halt irgendwann natürlich dann ein Thema geworden, ja, du unterschreibst bald einen Profivertrag und so. Aber jetzt nicht auch da, auch nicht mit Unterschrift dachte ich dann so, wow, ich bin jetzt Profi so, sondern das war einfach so ein schwimmendes Ding, also vielleicht auch einfach nur bei mir so, aber bei mir war es so, ich, wie gesagt, ich habe halt trotzdem bei der A-Jugend gespielt und so und ja, will nicht sagen, ich habe mich halt wie ein Trainingsgast gefühlt, aber war jetzt halt einfach so, dass ich gesagt habe, ey, ich bin da noch lange nicht so angekommen, wie man dann sagen könnte, man ist wirklich Profi. Vertragstechnisch natürlich dann schon, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, so wow, wow, jetzt bin ich wirklich Profi. Ich habe jetzt irgendwie mein Ziel erreicht oder so. So habe ich das nie wahrgenommen. Nee.
Auf dem Trainingsplatz steht man dann auch neben ziemlich gestandenen und auch bekannten Spielern. Welche Rolle spielten damals erfahrene Spieler für junge Profis wie dich?
Ja, tatsächlich ist das natürlich dann auch das erste Mal, dass man dann auf einmal mit viel Älteren dann auf einmal zusammenspielt. Das war dann schon natürlich außergewöhnlich jetzt, weil es dann jetzt in dem Fall nicht nur Ältere waren, sondern einfach auch ja deutlich bessere, sagen wir mal so, und ja, sehr, sehr erfahrene und einfach ja Top-Spieler, Top-Stars. Da war jetzt so zum Beispiel, also was ich nie vergessen werde, war halt Emir Spajic zum Beispiel, war damals noch da, und das war ein ganz, ganz besonderer Charakter so, also fußballerisch auf dem Platz halt immer 120% so gefühlt gegeben, halt dafür auch dann halt in Kauf genommen, dass sich manche gefühlt verletzen halt im Training. Das habe ich so dann halt ja nicht vorher schon mal so wahrgenommen gehabt, so im Jugendfußball. Das war schon extrem. Da konnte man schon sehen, okay, wie viel Leidenschaft und Passion manche halt dann wirklich in die Verteidigungsarbeit so zum Beispiel bringen. Aber genauso auch da, also mit Jonathan Tah und immer Toprak, waren gute Konkurrenten einfach von mir, wo man dann gesehen hat, okay, das ist schon krass, was die jetzt schon können und so. Man hat sich jetzt aber trotzdem auch nicht so weit hinter denen gesehen, muss man natürlich auch sagen. Aber das war dann schon krass. Oder ein Heung-min Son 1-gegen-1 dann halt zu verteidigen, war dann halt einfach nicht lustig, so, weil du nicht wusstest, wie du den verteidigen sollst, so. Aber ja, das waren Erfahrungen, die man schon mitgenommen hat, und waren cool, ja.
Dein erstes Profispiel müsstest du ja dann beim SC Paderborn gemacht haben. Mhm. Was war da dein erster Gedanke, als du das erste Mal in einem Profispiel auf dem Platz standest?
Ich kann es dir echt nicht sagen. Also ich könnte dir auch nicht sagen, was das erste Spiel von mir jetzt war, ehrlich gesagt. Ich würde davon ausgehen, dass es ein Heimspiel war, aber sonst weiß ich es nicht. Also mein Vater wüsste es, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ne? Und ich weiß auch nicht, was ich dann gedacht habe. Also bei mir war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich bin jetzt voll aufgeregt, weil ich mache mein erstes Profispiel so. Also das hatte ich nie. Also ich war nie aufgeregt oder so. Also.
Ach krass. Du hast ja in deiner Karriere auch bei verschiedenen Vereinen gespielt.
Ja.
Wie schwer fällt dir da so die Anpassung an neue Teams und Spielsysteme?
Ja gut, Spielsysteme sind ja quasi, sagen wir mal, unabhängig von Vereinen. Also muss man ja auch sagen, so ist es sehr selten so, dass Vereine jetzt wirklich für ein so ein krasses Spielsystem stehen, sondern es ist ja meistens schon so, dass dann der Trainer halt Sachen mitbringt. Und wenn dann ein Trainerwechsel ist, dann dreht sich da auch ein bisschen was. Aber ich finde es eigentlich meistens interessant, eigentlich immer wieder neue Herangehensweisen so ein bisschen kennenzulernen. Und nichtsdestotrotz ist es jetzt auch nicht so, dass jetzt jeder Trainer, vor allem auf unserem Niveau jetzt, keine Ahnung, den Fußball neu erklärt oder neu erfindet, sondern das sind schon so ja relativ normale, aber ja ähnliche Abläufe, aber natürlich andere Systematiken, wo du dann andere Aufgaben hast, aber die du dir auch selber ja dann trotzdem ja keine Ahnung herleitest und selber ja so spielst, wie du halt auch denkst ein bisschen. Entweder das passt dann dem Trainer so ein bisschen oder halt auch nicht. Deswegen finde ich das Also ich habe da keine Probleme mit, sagen wir mal so, aber ich finde es eher interessant und beschäftige mich eher dann da jetzt mittlerweile damit, wie meine eigene Meinung zu manchen Sachen so ist. Als junger Spieler ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber jetzt so mittlerweile würde ich schon sagen, ist eher interessant und man versucht so seine Meinung dazu bilden und sagt, ey, ja, würde ich auch so machen oder eher nicht so und so eigentlich eher.
Was war denn für dich der schwierigste Wechsel in deiner Karriere und warum?
Gute Frage. Also schwierigster Wechsel, würde ich sagen, war natürlich bei mir jetzt so nach Duisburg, nach Halle, weil ich dann halt nach Corona direkt in eine Arbeitslosigkeit gefallen war, weil ja die Saison damals so verlängert wurde, habe ich samstags gespielt und sonntags war ich gefühlt arbeitslos. Dann hat das auch noch ein bisschen Zeit gedauert, ne, bis manche Vereine dann wirklich Ideen hatten und wussten, was Sache ist mit Corona und allem Möglichen. Und das heißt, da war ich in der Arbeitslosigkeit und habe dann warten müssen Obwohl, nach Halle war es auch eklig. Also ja, schwierig zu sagen. Selbst nach Halle war es dann halt auch eklig. Dann sind wir dann auch ins Kinderzimmer meiner Frau dann eingezogen, damals noch Freundin, weil wir dann da noch gewartet haben und keine Wohnung hatten. Also eher wegen den Umständen, nicht wegen, weil man sagt, boah, der Wechsel wird kompliziert oder sonstiges, sondern eher um den Umständen davor, wie Verträge ausgelaufen sind, wie lange man warten musste, um einen neuen Verein zu bekommen. Eher das war dann so das Herausforderndere, aber auch da eher nicht das Sportliche, sondern auch da wieder eher das Private, so, ne? Also für meine Freundin da zu sein und mit der Situation ein bisschen umzugehen und da dann auch klaren Kopf zu bewahren und so. Das ging bei mir jetzt ganz gut, weil ich mich dann immer bei Gladbach 2 noch fit halten konnte damals unter Heiko Vogel immer. Deswegen hatte ich trotzdem so einen geregelten Ablauf, aber das waren so die Herausforderungen auf jeden Fall so in den Nicht-Wechselzeiten quasi, wo ich dann zweimal arbeitslos war, ja.
Du bist ja im vergangenen Jahr, beziehungsweise in der vergangenen Saison jetzt oder in der aktuellen Saison zu Dynamo Dresden gewechselt. Dresden ist bekannt für seine leidenschaftlichen Fans. Wie ist es, vor so einer lautstarken Kulisse zu spielen?
Ja, ist auf jeden Fall sehr besonders, muss man schon sagen, ne? Also ich habe jetzt ja schon ein paar Erfahrungen machen können. Das ist schon hier außergewöhnlich, vor allem auf dem Niveau, wo wir gerade auch einfach spielen, muss man ja auch nochmal relativieren. Wenn das jetzt in ein paar anderen Stadien, in ein paar Ligen höher so ist, dann ist das für manche dann wahrscheinlich ein bisschen normaler, dass da so viele Leute sind. Natürlich jetzt auch nicht unbedingt laut und so leidenschaftlich, aber so von der Anzahl alleine schon. Das ist dann halt hier jetzt schon das Nonplusultra, was man jetzt auf unserem Niveau halt quasi gerade so erleben kann. Das ist schon außergewöhnlich und nimmt man einfach auch wahr, ne? Also da kannst du dich jetzt auch nicht wirklich, verschützen, wenn du das schützen möchtest, so, sondern das gehört halt einfach dazu, ob du willst oder nicht. Und das ist eher schon besonders auf jeden Fall, Dynamo.
Ihr werdet ja auch bei jedem Auswärtsspiel mit tausenden Dresdnern, ich habe es letztens noch gesehen, gegen Unterhaching, das ist ja auch wieder Wahnsinn, begleitet. Wie gut fühlt es sich an für eine Mannschaft, wenn man weiß, dass man ständig diesen großartigen Rückhalt hat?
Ja, ich habe es jetzt letzten Mal noch gesagt, glaube ich, habe mit irgendeinem Mannschaftskollegen darüber gesprochen. Ich finde, unsere Auswärtsspiele machen am meisten Spaß eigentlich tatsächlich, weil dann jetzt da natürlich auch die absoluten Anhänger mitkommen, die ja absolut positiv verrückt sind und ja gefühlt alles in Kauf nehmen für ein Auswärtsspiel und dadurch auch einfach gefühlt nur positive Energie wirklich mitbringen eigentlich so, ne? Also die waren jetzt tatsächlich, glaube ich, auch relativ erfolgreich auswärts so, aber da kommt einfach dann gefühlt nur positive Energie bei rum und willst denen dann was zurückgeben so und wenn das dann halt geil klappt, dann haben sich alle gefreut, so dann ist es so eine ganz geile Energie eigentlich gesagt. Deswegen, ich finde Auswärtsspiele ganz cool und ist jetzt auf jeden Fall hier besonders, dass die sehr, sehr viele in Kauf nehmen und umso cooler sind sie dann tatsächlich auch, ja.
Ihr habt ja jetzt am Wochenende beim Topspiel in Cottbus gespielt, wo ja auch beide Fans den tolle Choreos gezeigt haben. Wenn du mal ehrlich bist, das ist doch kein Drittliganiveau, was die Fans abreißen, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich kann dir tatsächlich nichts von den Choreos sagen. Ich krieg das immer sehr, sehr wenig mit, muss ich sagen. Aber ja, wahrscheinlich hat das nichts mit unserer Liga zu tun gehabt. Nee.
Ich glaube, das merkt man ja generell, dass die dritte Liga aktuell fantechnisch wirklich Wahnsinn ist.
Ja.
Was ja auch daran geschuldet ist, dass Vereine drin spielen, die eigentlich ein paar Ligen höher gehören.
Ja, definitiv, klar, fantechnisch auf jeden Fall. Also fantechnisch gehören natürlich manche Vereine höher, vielleicht auch manche von oben weiter runter halt, ne? Das Problem ist dennoch halt, dass es halt einfach sportlich halt klappen muss. Ne? Man darf da auch nie vergessen, dass wenn jetzt angenommen Dynamo nach ihren Fans und nach ihrer Tradition bewertet würde, dann würde ich ja auch jetzt gerade dort wahrscheinlich nicht spielen. Ne? Also deswegen, das sind so Sachen, die muss man dann immer so ein bisschen relativieren und jetzt dann nicht sagen, ja, das muss einen doch jetzt dahin ziehen, wo es hingehört, sondern das muss dann halt schon trotzdem einfach first of all halt einfach im Sportlichen klappen und funktionieren. Und dann ist das andere drumherum ja umso cooler und dann wird das ja noch größer am Ende des Tages, also noch mal größer, obwohl es schon sehr groß ist, aber man darf da halt nicht vergessen, dass es halt einfach erstmal sportlich bestätigt werden muss und dann gibt's halt auch da halt einfach Vereine, die dann halt weniger Tradition haben oder sonstiges oder weniger Fans haben, die es aber dann halt sportlich einfach ja solider hinbekommen und erfolgreicher hinbekommen, länger hinbekommen und ein bisschen im ruhigeren Wasser halt einfach schwimmen und denen das halt vielleicht dann manchmal auch einfacher fällt, dann langfristig erfolgreicher zu sein. Ne?
Auf jeden Fall. Wenn wir mal über dein Leben als Profi sprechen wollen, wie sieht denn dein typischer Tag aus bei dir, wenn du in Dresden bist, vielleicht am Trainieren bist oder auch am Spieltag?
Also ein allgemeiner Tag ist so, also ich stehe zwischen 6 und 7 Uhr eigentlich meistens auf, versuche dann eigentlich morgens ein paar produktive Sachen zu machen. So jetzt aktuell ist es ein bisschen schwieriger mit der Kleinen, also es ist echt schwieriger, aber da hast du ein paar andere Aufgaben noch zu tun, musst meistens noch ein bisschen was aufräumen und so. Dann geht es um 9:30, obwohl ne, manchmal auch um 9, dann schon zum Training. Da können wir dann eventuell manchmal oben was frühstücken, oder ich nehme meistens mein Frühstück selber mit, frühstücken dann eigentlich gemeinsam, haben dann das erste Training und dann gibt's eine Mittagspause, gibt's leckeres Essen oben bei uns in der Kantine. Dann ist eine Mittagspause, dann haben wir das zweite Training, da geht's dann meistens auch intensiv auf dem Platz. Und dann wird geguckt, dass man jetzt dann zeitnah nach Hause kommt, die Frau dann jetzt hier zu Hause wieder unterstützt, die Kleine sieht, meistens gehen wir dann noch spazieren oder so. Und dann lasse ich schnell den Abend eigentlich ausklingen. Wenn man jetzt dann nicht noch irgendwelche krassen To-Dos hat, dann guckt man, dass man da Ruhe reinbringt, was Leckeres kocht, auf die Couch kommt. Und dann verschwinden wir auch immer relativ früh, wieder im Schlafzimmer, ja.
Wenn am Wochenende wichtige Spiele anstehen, wie gehst du die Tage davor oder die Stunden davor mit Leistungsdruck um, oder lässt sich das relativ kalt?
Ich würde sagen, das lässt mich relativ kalt. Man denkt schon trotzdem über vieles dann immer trotzdem nochmal nach und beschäftigt sich schon mal vorher natürlich mit dem Spiel grundsätzlich so, aber ja, wenn ich jetzt, ja, also nee, eigentlich würde ich sagen, lasse ich es einfach auf mich zukommen, bin eher dann so ruhig und versuche dann halt so zum Anpfiff her einfach dann da zu sein und vorher eher in Ruhe zu sein und ruhig zu bleiben, und um mich nicht so, manche pushen sich ja selber dann immer auch und versuchen auch Mannschaft schon vorher zu pushen und so, da würde ich eher sagen, dass ich eher der ruhigere Part bin und dann eher per Anpfiff dann versucht, dann halt da zu sein. Deswegen bin ich oft dann die Stunden und Tage vorher eher kalt.
Wir hatten ja schon darüber geredet, dass Dresden eine Fußballstadt ist. Wirst du in Dresden auf der Straße oft erkannt, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also man wird hier schon erkannt. Also ich glaube schon, dass sehr, sehr viele fußballverrückt sind und dann sogar selbst mich erkennen. So. Also so ein, sagen wir mal, einen stinknormalen Verteidiger erkennt man jetzt nicht in jeder Stadt so ein bisschen. Da haben es, sagen wir mal, Stürmer oder, keine Ahnung, sagen wir mal, so ein bisschen Torhüter oder so ein bisschen einfacher, das heißt einfacher, aber werden auf jeden Fall mehr erkannt. Und das passiert hier jetzt dennoch schon auch häufiger mal. Dementsprechend einfach eine fußballverrückte Stadt. Aber laufen natürlich auch viele Touristen rum, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Das kenne ich so jetzt auch noch nicht, dass man wirklich in so einer touristischen Stadt wohnt. Ich wohne jetzt auch relativ nah so in der touristischen Gegend. Deswegen gibt es dann auch viele, die halt nichts mit Dynamo zu tun haben, aber ja.
Gibt es dann auch eine besondere Geschichte im Verlauf deiner Karriere mit einem Fan, die dir im Gedächtnis geblieben ist? Bei manchen Frage. Ist es ja so, dass sie zum Beispiel da ganz verrückte oder witzige Geschichten haben.
Ja, es gibt immer Verrückte, also wo man sich halt dann so die Frage stellt, so wie kann das sein, dass die einen dann so mögen oder so gut finden, oder dann halt auch, keine Ahnung, gibt auch genauso welche, die dann halt einfach so tun, als würden die dich so krass mögen, aber du denkst dir so, ja, das hast du halt genauso auch schon zu einem anderen gesagt, so, aber ich habe jetzt nichts, wo ich so sage, das war jetzt so ein heftiger Moment, wüsste ich jetzt nicht.
Du bist ja auch als Profi auf Social Media aktiv und stehst dort in der Öffentlichkeit. Wie gehst du dort mit Kritik oder negativen Kommentaren um, wenn es diese gibt?
Tatsächlich kriege ich nicht so vieles ab, muss ich sagen. Aber es kommt natürlich immer wieder vor, dass, ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt Kommentare, weil eher Nachrichten halt einfach, ne? Also Nachrichten, Direktnachrichten. Wenn du dann mal in deine Anfragen guckst oder so, oder siehst einfach, dass da ein bisschen was reingeflattert ist, dann denkst du dir halt schon so, das ist halt auch krass, wie into it dann halt manche Leute halt sind so, und ja, keine Ahnung, wie beleidigend oder wie simpel manche Leute dann einfach denken halt, ne? Also das versteht man dann halt tatsächlich nicht, weil man selber ja auch immer dann sagt so, ja, ich würde niemals auf die Idee kommen, sowas irgendjemandem zu irgendwas zu schreiben. Aber ja, die sind dann einfach voller Emotionen, dann am besten noch, keine Ahnung, haben sie noch ein Bierchen getrunken oder so, und dann hauen die irgendwelche Nachrichten raus. Bei mir geht es noch, aber ich glaube schon, dass wenn das in Häufigkeit passiert und in einer Art und Weise passiert, die man nicht eigentlich tolerieren sollte. Also ich glaube schon, dass das schon beeinträchtigt die Jungs, die das abbekommen können, ja, auf jeden Fall.
Man hat es ja auch bei, glaube ich, Kai Havertz und seiner Partnerin gesehen vor 1-2 Wochen. Das war auch ein bisschen größer im Gespräch. Was glaubst du, wie sind da die Auswirkungen auf einen, weil man ja ziemlich machtlos ist, wenn man so viele Kommentare bekommt? Und ich glaube, das ist ja auch nochmal auf dem Niveau, wo Kai Havertz sich befindet, wirklich tausende Nachrichten dann sind.
Ja, also genau das, sowas meine ich zum Beispiel. Ne? Also das ist ja sowas, was halt absolut nicht toleriert werden kann. Jetzt keine Ahnung, nur weil wahrscheinlich irgendwie eine Torschance nicht reingemacht wurde oder was auch immer, was passiert ist. Also das ist ja, steht ja absolut nicht im Verhältnis zu dem, was dann geschrieben wird. Und ich glaube schon, also es nimmt natürlich jeder anders auf, aber du kannst da Angst vorhaben, dass wirklich Leute aggressiv werden oder generell einfach diese schlechte Energie, dass die einfach bei dir ankommt in deinem Kopf oder sonstiges, dass es einfach nicht gesund ist, ne? Und dass das einfach von außen, von Leuten, die dich eigentlich nicht tangieren sollten, dann so heftigen Einfluss nehmen können auf dein Leben, das ist dann halt einfach scheiße so. Und das halte ich einfach für dumm halt, ne? Also und wie gesagt, zum Glück ist jeder unterschiedlich so. Manche können das auch besser wegstecken, aber gerade weil man nicht weiß, wer was wegstecken kann, finde ich es total unverantwortlich, sowas zu schreiben oder egal in was für eine Richtung eigentlich so. Also ja, wie gesagt, muss jeder halt irgendwie verarbeitet bekommen und manche kriegen es halt nicht gut verarbeitet und dann finde ich es extrem, extrem falsch auf jeden Fall, ja.
Absolut. Wenn wir nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen wollen, was sind denn deine sportlichen Ziele für die nächsten Jahre?
Eindeutig. Also immer wenn ich in der dritten Liga bin, möchte ich gefühlt eigentlich mal aufsteigen. Ich habe es erst einmal mit Paderborn geschafft und sonst immer knapp gescheitert, würde ich mal so ein bisschen sagen. Deswegen habe ich es hier natürlich jetzt auch wieder vor, dass ich mit Dynamo aufsteige. Ich möchte unbedingt wieder in der zweiten Liga spielen. Ich habe da meiner Meinung nach zu wenig Einsatzzeiten beziehungsweise Einsätze. Und das möchte ich auf jeden Fall verändern. Also ich möchte jetzt einfach nochmal zum Ende meiner Karriere nochmal alles rausholen und so viel wie möglich einfach zeigen, dass es eigentlich auch mehr sein hätte können als die dritte Liga die ganze Zeit quasi. Und da habe ich noch ein paar Jahre vor mir und die möchte ich jetzt eigentlich gut nutzen. Und dementsprechend möchte ich so erfolgreich wie möglich jetzt einfach mit Dynamo sein, weil wir, sagen wir mal, beide die gleichen Ziele haben. Und hoffen, dass wir es einfach zeitnah dann auch erreichen und dann am besten halt auch dann da etablieren und dann jetzt auch nicht dann sagen, da geht's wieder runter und es war nur ein kleiner Aufstieg oder so. Das ist so mein Ziel, ne, dass man es immer schafft, nochmal vielleicht eine Stufe drüber nochmal ein bisschen zu etablieren und so ein bisschen Genugtuung für sich selber zu bekommen. Ne? Also man ist ja nie eigentlich davon, also ich bin nie davon ausgegangen eigentlich, dass ich Drittligaspieler bleiben werde so, sondern hatte eigentlich immer die Ambition, dass ich eigentlich weiter hoch möchte und das will man immer noch auf jeden Fall.
Das klingt gut. Hast du denn auch schon Ideen oder Pläne für die Zeit nach der aktiven Karriere?
Tatsächlich nicht. Also Pläne finde ich auch relativ schwierig. Ich bin da schon sehr, sehr offen und auch bereit. Ich versuche mein Studium nebenbei zu absolvieren, studiere BWL. Nichtsdestotrotz bin ich aber total offen eigentlich für total viele Bereiche und bin eher gespannt, so wie das in den letzten Jahren meiner Karriere dann sich so ein bisschen zuzieht. Wahrscheinlich auch über Kontakte, über Vitamin B oder sonstiges, was einem dann so für Möglichkeiten vielleicht auch gegeben werden oder was auch dann halt nicht oder worauf man Bock hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich aus dem Fußball eigentlich auch rausgehe, alleine wegen dem Fußballrhythmus quasi, vom Lebensrhythmus, aber für die Familie, dass man kein Wochenende hat und sonstiges, würde ich gerne auch rauskommen. Nichtsdestotrotz lebe ich den Fußball auch und würde auch am liebsten Trainer oder was auch immer sein, weil ich da schon so eine Passion zu habe. Aber wie gesagt, dann wird das Privatleben ein bisschen ins Verhältnis gesetzt und und dann wird auch dann da geguckt, wenn man dann auf einmal Trainer ist, dann wieder um mit vielen Umzügen und so zu arbeiten, das ist nicht Sinn der Sache. Und deswegen bin ich selber sehr gespannt, was da so auf mich zukommt. Ich fühle mich bereit tatsächlich so ein bisschen irgendwie auf die Herausforderung. Freue mich da auch ein bisschen drauf, aber habe jetzt ja auch noch genug Zeit, das noch abzuwehren, solange es geht. Das wird bestimmt auch eine spannende Zeit.
Du bist ja im besten Fußballeralter und hast ja noch ein paar Jahre, deswegen.
Sehe ich auch so, ja.
Wenn du jetzt noch ein paar Tipps an junge Fußballer richten könntest, du hast es ja geschafft, du bist Profifußballer, was würdest du ihnen mitgeben?
Oh, mach immer nur das, worauf du Bock hast, also woran du Spaß hast auch. Verkrampf halt nicht, also schreib dir nicht vor, du willst unbedingt Profi werden und verkrampfst da und das so ein bisschen erzwingen, sondern ich glaube schon, dass du einfach, dass so leidenschaftlich aus dir heraus einfach kommen muss. Wenn du dadurch dann halt einfach so einen Ehrgeiz entwickelst, dann ist das natürlich sehr gut. Ich war eher nicht ehrgeizig, sondern eher so von Spaß und Freude geleitet. Da ist auch, glaube ich, jeder unterschiedlich, aber du solltest auf jeden Fall immer Spaß haben, einfach am Fußball. Tatsächlich, wenn ich so rückblickend betrachte, wie manche Karrierewege so ein bisschen gehen, brauchst du halt auch tatsächlich echt nie aufgeben. Ich glaube, man muss trotzdem ein bisschen in Verhältnis setzen, wenn du dann jetzt nach der A-Jugend es ein bisschen schwieriger hast und jetzt nicht halt direkt im Profifußball ankommst, sondern halt, keine Ahnung, sagen wir mal Regionalliga oder Oberliga bist, dann musst du das schon relativieren und auch vor allem dich auf dein zweites Standbein konzentrieren. So. Dennoch gibt es auch da Möglichkeiten, immer noch weiterzukommen. Das finde ich schon krass. Es sind natürlich dann nochmal weniger Prozente, die dann nochmal trotzdem durchkommen, so, aber die Prozente gibt es. Ich würde dann sagen, immer dran glauben, Spaß haben einfach. Ja, und dann trotzdem auch dann ein bisschen so an das zweite Standbein denken, weil manchmal denke ich auch so, da wechselt jemand, keine Ahnung, gefühlt von der Oberliga oder sagen wir mal in der Regionalliga durch ganz Deutschland, wo ich mir dann auch denke, das kann alles immer noch mal funktionieren und du kannst dann noch mal so ein bisschen einen Sprung machen, aber ich hoffe dann immer meistens, dass sie trotzdem dann wissen, dass sie auch irgendwann nicht mehr Fußball spielen können und dann jetzt nicht 12 Jahre lang in der Regionalliga rumgetümpelt haben und dann nicht bereit sind, dann irgendwann rauszugehen oder so. Also das würde ich sagen, dass man das immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen sollte.
Das klingt auch nach sehr, sehr guten Tipps. Und zur letzten Frage, die jeder gestellt bekommt. Was war denn dein emotionalster Moment im Fußball?
Der Sieg gegen Bayern.
Das ist, glaube ich, die schnellste Antwort, die wir bisher bekommen haben, aber auch eine sehr,
sehr eindeutigste. Aber das, also ich glaube, die hätte fast jeder gegeben. Also die emotionalste im Fußball war definitiv der Sieg gegen Bayern und das war ja auch tatsächlich nur der Sieg in der zweiten Runde, die anderen waren noch weiter in der Runde. Der positivste auf jeden Fall, das negativste war dann halt auch die Niederlage gegen Lautern, muss man dann auch sagen, aber den Sieg gegen Bayern nehmen auf jeden Fall, ja.
Sehr, sehr gut, nachvollziehbar. Ja, das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, dann holt gerne eure Freunde an Bord, teilt die Episode und am allerwichtigsten hinterlasst doch gerne ein paar Sterne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen Dank an dich, Lukas, für das tolle und interessante Gespräch. Mir hat es eine Menge Spaß bereitet. Ich hoffe, dir auch.
Danke sehr. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke sehr.
Außerdem natürlich noch dir und Dynamo Dresden viel Erfolg in der Saison. Dass es auch klappt mit dem Aufstieg, der Gründe drücke ich ganz doll die Daumen.
Danke sehr.
Das war's dann für heute. Euch auch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.